Ich glaube, wenn ich groß bin, werde ich mal Verschwörungserzähler, da habe ich immer was zu erzählen. Da würde ich jetzt sagen, ah, das kommt ihm gerade recht und naja und so. Das kann doch alles kein Zufall sein. Meine Güte, das ist aber auch ein Ding. Herr Lochthofen, was sagen Sie dazu zum Anschlag?
Ja, irgendwie haben wir es ja erwartet. Ich glaube, so richtig überrascht war ja niemand. Das ist ja auch, glaube ich, der dritte Anschlag schon auf Donald Trump im weitesten Sinne. Ich gehe jetzt mal davon aus, der Attentäter, was wir da wissen, mit einer Schrotflinte reinmarschiert, hatte nicht vorgehabt, da durchzudringen, glaube ich mal. Er wollte einfach seinen Frust loswerden, auf eine ziemlich brutale Art und Weise. Zeigt einfach, die ganze Rhetorik in Amerika, die hat sich ja mit Donald Trump noch einmal verschärft, wir hatten sie vorher schon gehabt, führt dazu, dass dann Menschen ausrasten, auch Menschen, die vielleicht in unseren normalen Umständen sich im Zaum halten können, dass die da einfach unkontrolliert durchmarschieren. Wir haben das ja auch in Deutschland gehabt zum Teil. Denken Sie an das Attentat auf Schäuble, das Attentat auf La Fontaine. Das sind dann oft verwirrte Menschen, aber die eben halt noch so einen klaren Gedanken haben. Der hat sich noch ins Flugzeug gesetzt aus Kalifornien, ist nach Chicago geflogen, von Chicago nach Washington, hat sich noch in dem Hotel eingenistet. Also das heißt also, da gibt es immer noch einen Restverstand, aber in der Summe zeigt das einfach, wie diese Zeiten funktionieren. Und natürlich Verschwörungstheorien, wir denken ja an den letzten Anschlag auf Donald Trump im Wahlkampf, selbst die Anhänger von Donald Trump glauben nicht, dass das Zufall gewesen ist. Ich bin da eher skeptisch, weil es wurde geschossen, es ist jemand erschossen worden und es war sehr knapp, also sowas würde ich niemandem empfehlen, probeweise mal zu machen. Das heißt, auch Donald Trump ist da nicht so verrückt. Aber im Großen und Ganzen nützt er das Ganze für die politische Auseinandersetzung und das neue Attentat selbstverständlich auch.
Das Zitat, wir sind eine wütende und polarisierte Nation, würden Sie sich dem anschließen?
Das ist meinen Sie jetzt Deutschland oder Amerika?
Ja, in dem Fall Amerika.
Bei uns nimmt das auch zu, natürlich. Die Polarisierung, wir haben ja, schauen Sie allein die Debatten, wie sie im Bundestag geführt werden. Wir haben ja politische Kräfte inzwischen, die sozusagen schamlos sind an dieser Stelle. Und das führt immer dazu, dass dann auch Auseinandersetzungen nicht mehr verbal nur stattfinden, sondern auch bei Demonstrationen. Schauen Sie die Übergriffe auf Journalisten, die berichten wollen über die AfD, dass da immer wieder Übergriffe sind. Das heißt, wir rücken auch in diese Richtung, zumal auch der Druck von außen steigt, diese ganzen Kriege, die Krisen, im Inneren die Reformunfähigkeit, das sagen zwar alle haben längst verstanden und wir wollen Reformen. Ja, wir wollen nur Reformen, die uns selbst nicht betreffen. Das heißt also, wenn man selber verzichten muss, wir sehen es ja an den Tanksäulen, was da für eine Aggressivität zum Teil herrscht wegen der Preise. Das heißt also, der Glaube, dass man muss es den Leuten nur gut erklären, dann werden die das schon verstehen. Also ich habe den nicht so ohne weiteres.
Es ist doch auch schwer zu verstehen, denn die Ungleichheit, die Ungerechtigkeit und die Verteilung von Reichtum nehmen wir mal nur Deutschland in so einem reichen Land, also drittreichsten Industrieländer und die Gesundheitsversorgung, es ist schwierig, man kriegt keinen Facharzttermin, es sind so Probleme, die sich häufen, das ist doch auch schwer, Verständnis zu zeigen, oder?
Da haben Sie vollkommen recht, wir sind ein reiches Land, wir sind ein wohlhabendes Land, wobei vielen Menschen das Gefühl dafür auch fehlt zum Teil. Die denken an ihre eigenen Probleme, die sie haben, dass in der Welt sozusagen der Deutschland als Hort der Stabilität und der geordneten Prozesse und Abläufe gilt. Natürlich nicht im Vergleich zur Schweiz, aber insgesamt schon. Das ignorieren viele. Trotzdem, wir haben eine Situation, wo wir wissen, es muss einiges verändert werden. Schauen Sie mal diese Rentendebatte, ich bin ja selbst davon betroffen in gewisser Weise, wie unglücklich das läuft. Der Kanzler wählt eine Wortwahl, die er gar nicht selber richtig versteht offensichtlich und hinterher sich wieder entschuldigen muss. Das passiert hier zum wiederholten Mal. Also Merz liefert nicht ein Jahr lang. Da wächst der Frust einfach. Und dazu kommen natürlich die internationalen Krisen. Die Menschen merken schon, es ist eine andere Zeit, aber man möchte natürlich nicht gerne verzichten. Und da kommt die Ungleichheit dazu. Darüber reden wir immerhin in dieser Runde. Ja, Deutschland ist ungleich und die Reichen sind reicher geworden trotz dieser ganzen Krise und die Hälfte der Bevölkerung weiß so oft nicht, wie es über die Runden kommt, denn Rücklagen sind nicht da. Dann in der Situation zu sagen, ja, die Rente irgendwo, ja, wird mal so nebenbei was sein, ihr müsst euch um andere Dinge kümmern, ist natürlich fahrlässig und erzeugt zusätzlich eine schlechte Stimmung, zumal im Osten, wo die Grundrente, also die Basisrente oder wie sie sie nennen wollen, die sozusagen die für die Rentner einfach die Existenz sichert und nicht wie in anderen Regionen des Landes möglicherweise Betriebsrenten oder andere Dinge dazukommen. Also hier muss es Frust geben und das nicht zu sehen, das nicht zu verstehen, das ist ein schwerer Fehler vom Kanzler.
Sie sagen, er handelt fahrlässig. Bedeutet das, dass ihm das so rausrutscht, dass das Fehler sind, dass er so erratisch, dass er das nicht unter Kontrolle hat? Oder könnte das auch Kalkül sein?
Nein, Kalkül ist das nicht. Ich glaube, da verhält er sich wirklich, er versteht vieles nicht so richtig. Er ist Millionär, selbst Selfmade-Mann aus dem Sauerland. Das heißt, er hat es gepackt und denkt, im Prinzip könnte das jeder so machen. Und sag ich mal, er fühlt sich natürlich wohler in einem Kreis, wo er diesbezüglich auch geschätzt und verstanden wird, und vor Arbeitgebern oder vor Unternehmern haut er immer Dinge raus, wo er weiß, die kommen dort gut an, und wundert sich, wenn er aus der Veranstaltung raus ist, dass der Rest des Landes da nur mit dem Kopf schüttelt. Das heißt, wir haben ein Jahr vertan mit dieser Regierung. Da hat nicht das funktioniert, was funktionieren müsste. Diese Woche sollen ja einige Reformen kommen. Der Haushalt muss kommen, dann die Gesundheitsreform. Ich hoffe nicht, dass sie wieder auf den Rücken allein der Beitragszahler ausgetragen wird. Wir wissen ja, welche Geschäfte die Pharmaindustrie macht. Das heißt, in diesem Land haben die Lobbyisten der Reichen, der Finanzen, doch einen großen Einfluss nach wie vor über Parteien und über das Regieren in diesem Land. Und wir werden so nicht über die Runden kommen in den nächsten Jahren. Das heißt also, ich erinnere mal einfach daran, als der Schröder seine Agenda 2010 gemacht hat, dann hat er in erster Linie die Klientel, für die er selbst politisch steht, geschröpft. Das erwarte ich von Merz genauso andersrum. Er muss erstmal die Reichen, die Wohlhabenden schröpfen in diesem Land, bevor er an die Ärmeren geht und sagt, die müssen auch den Gürtel enger schnallen, wenn wir weiterhin insgesamt unseren Wohlstand halten wollen. Diese Reihenfolge wäre die richtige, ich sehe sie nicht.
In 4 Tagen tritt der sogenannte Tankrabatt in Kraft. Das ist wahrscheinlich ein Rabatt für die Mineralölunternehmen. Glauben Sie, dass da irgendein Cent an der Zapfsäule ankommt, also was die Senkung betrifft?
Das ein Cent schon, aber insgesamt bringt das natürlich nicht viel. Ich meine, allein die Zahl 17, ich meine, wenn ich schon sowas mache, dann muss ich ja wenigstens eine runde Zahl nehmen, 20, das weiß ja jeder, der mit Handel oder mit Psychologie zu tun hat. Auch hier wieder so eine krämerische Geschichte, 2 Monate, jeder weiß, was in 2 Monate bringen gar nichts. Dann heißt bei den Unternehmen, ja, das dauert erstmal ein Stück, bis wir das umsetzen. Das heißt, natürlich nehmen sie einen Teil von diesem Geld mit. Es ist ein bisschen eine Situation, wie wir sie auch bei dieser Veränderung der Gesetzeslage, wie oft die den Preis am Tag erhöhen können. Vielen Leuten erschien es so, als ob es dann billiger wird. Es ist nur teurer geworden. Und in diesem Fall glaube ich auch, der Effekt bei den Leuten wird nicht so ohne weiteres ankommen. Wenn du wirklich Effekt erzielen willst, müsstest du den Leuten ja wirklich was geben. Aber schon, wenn du 100 Euro Zuschuss zahlen würdest, da geht es ja schon um Dutzende Milliarden zum Teil. Die haben wir einfach nicht. Also bei all den Geschichten, die wir so uns erzählen, wir sind natürlich, trotzdem es ein wohlhabendes, reiches Land ist, was die Finanzen anbelangt, eng genäht. Ja? Heute sind ja gerade die Zahlen des CIPRI, des Friedensforschungsinstituts aus Schweden gekommen, die seit Jahrzehnten uns ja sagen wir ein Barometer liefern, wie sich die Rüstung entwickelt. Da ist Deutschland auf Platz 4 mit einer Steigerung von fast einem Viertel der Ausgaben im letzten Jahr. Wir haben weltweit so viel für Waffen ausgegeben letztes Jahr wie noch nie. Das heißt, wenn wir nicht diese Kriege, diesen Wahnsinn da draußen eindämmen können, werden wir sozusagen die schönen, ruhigen Zeiten nicht erreichen.
Was hat es mit dieser geheimnisvollen Sicherheitsstrategie auf sich?
Ja, das ist ja plötzlich so ein Kai aus der Kiste gekommen. Der Verteidigungsminister hatte natürlich das richtige Gefühl, irgendwie müssen wir ja erklären, in welche Richtung das Ganze geht, diese Ausgaben, diese Aufrüstung, alles, was damit zusammenhängt. Gleichzeitig hat er relativ vernünftig gesagt, wir können es nicht öffentlich machen, weil natürlich Putin und die anderen sich selbst darauf einstellen können, wunderbar. Wobei, ich vermute mal, die bei Putin an seinem Schreibtisch, die Leute, die wissen besser über unsere Strategie Bescheid als wir selbst zum Teil. Trotzdem gab es ein bisschen Aufregung. Es ist letztlich eine Bestätigung dafür, dass die Welt sich verändert hat und wir nicht mehr in die ruhigen Zeiten 90er Jahre oder 2000er Jahre zurückkehren können. Es ist leider so, wir sind ein paar Mal falsch abgebogen. Jetzt sind wir mit diesen schrecklichen Kriegen gezwungen, auch mit nachzuziehen, obwohl wir das Geld an anderen Stellen dringend bräuchten, Umwelt und Klimawandel und so weiter. Darüber haben wir uns ja wiederholt erklärt. Die Zahlen von CIPRI bestätigen es, diese Sicherheitsstrategie bestätigt es. Es läuft darauf hinaus, dass wir stärker in Bereiche investieren müssen, die uns eigentlich nicht wirklich in der Gesellschaft weiterhelfen. Und da haben wir mehrere, bei denen wir uns dafür bedanken müssen. Einmal bei Putin mit seinen Kriegen, einmal bei Trump mit seinen Kriegen und die Chinesen auch noch dazu. Ja. Das heißt also, wir sind leider eine Mittelmacht, die nicht in der Lage ist, auf diese Entwicklung Einfluss zu nehmen. Wir können nur reagieren. Das ist das Dumme an unserer Strategie.
Kennen Sie den Bambi-Effekt?
Welche meinen Sie damit?
Und zwar der, dass wir die niedlichen Tiere, die da haben wir, entwickeln wir Mitgefühl. Da haben wir so ein, also wir müssen ja unser Mitgefühl irgendwie kanalisieren. Der Wal ist ja jetzt nicht direkt ein niedliches Tier, aber ist irgendwie ein interessantes Tier. Und die anderen Tiere und das andere Leid auf der Welt, ist, das können wir gut verdrängen. Aber wir müssen mit unserem Mitgefühl mit irgendwo hin. Und dann kommt dieser Medieneffekt mit dem Wal. Ist faszinierend, oder?
Ja, das ist schon bemerkenswert. Natürlich ist es ein großes Tier, natürlich ist es ein Tier, das symbolisch für Frieden, für Freundlichkeit steht, das offensichtlich sich in die falsche Richtung bewegt hat und nun jetzt, sag ich mal, im Todeskampf sozusagen alle zuschauen können. Heutzutage ist das alles eine andere Situation als noch vor 30 Jahren. Da sind alle Kameras darauf gerichtet. Sie können bei mehreren Sendern live die ganze Zeit das verfolgen. Und die Menschen empfinden natürlich viel Empathie zu Tieren. Das hat sich geändert. Wir brauchen sie nochmal am Sonntag hier durch den Park zu spazieren. Da wissen Sie, wie viele Hunde wir inzwischen haben. Das hat sich wirklich geändert. Und tatsächlich gibt es sozusagen eine Zuwendung zu Tieren, die man auch dem man menschliche Züge natürlich dann auch noch andichtet, also Namen gibt, da wird es umso schwerer, sage ich mal, das Geschehen, was ja hier ein natürliches Geschehen ist, jeden Tag sterben höchstwahrscheinlich Wale in dieser Welt, aber eben halt nicht in der Ostsee, dass wir das einfach verkraften können. Und dann entstehen solche Situationen, dass man daraus große Projekte macht. Die Menschen erregen sich, sagen, wir fliegen hier um den Mond herum und nun schauen uns die Rückseite an, was geht die mich an und ein Wal hier in der Ostsee, kann man nicht helfen und so weiter. Ja, das ist eine Ablenkung von dem, was wir wirklich tatsächlich jeden Tag woanders erleben, in der Ukraine, im Nahen Osten und woanders in Sudan und so in dieser Welt, wo Menschen sterben, Kinder sterben, aber wir das sozusagen verdrängen und dann die Emotionen auf ein solches Tier lenken.
Wir haben es ja auch gemacht, wir haben nicht so richtig intensiv über den Iran-Krieg geredet. Ukraine ist sowieso schon, das läuft seit ein paar Jahren. Wir können gut verdrängen, oder? Müssen wir ja auch.
Naja, ich meine, wir haben viel über beides gesprochen. Wir werden Tschernobyl heute höchstwahrscheinlich noch machen müssen, auf die unterschiedliche Art, wie sie uns getroffen hat damals in den 80er Jahren. Wir waren ja beide noch in einem Alter, wo man das schon gut mitbekommen hat. Aber ich meine, man muss es auch sehen, der Mensch ist in seiner Aufnahmefähigkeit auch nicht unbegrenzt. Das heißt, wenn ich nur schreckliche erzähle, können Sie damit rechnen, dass Sie abgeschaltet werden. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, dann kann man auch andere Sachen nicht vermitteln. Also insofern müssen wir auch hier immer einen Mix suchen, das Neue, das Ungewöhnliche. Ich glaube, dieses Attentat in Washington, das Versuchte, wird in ein paar Tagen vergessen sein, aber es ist halt passiert und es ist aktuell. Und der Ukraine-Krieg leider bleibt uns ja erhalten. Ich meine, wir können ja die Tage zählen. Donald Trump sagte, in einem Tag würde diesen Konflikt beenden. Ich meine, es ist nur eins seiner vielen dummen Wahlversprechen, was er eben nicht hält.
Deshalb, weil Sie, es ist ja, wie Sie sagen, wir können so viel schlechte Nachrichten gar nicht verkraften. Umso wichtiger ist, dass wir noch eine gute Nachricht haben. Und Sie haben sicher noch eine gute Nachricht für mich und uns parat.
Ja, wir hatten ja das letzte Mal mit Herrn Hucke darüber gesprochen. Also er ist ja großer Rot-Weiß-Fan, wo wir beide etwas distanzierter stehen, Sie noch mehr als ich. Und ich sagte, es gibt da andere Sportarten, die völlig unterbelichtet unterm Radar laufen und die Menschen kriegen es gar nicht mit. Und er hatte damals den Kampf der Suhler Volleyballerin um die deutsche Meisterschaft erwähnt, dass sie erstmalig ziemlich nah dran waren. Inzwischen sind sie deutscher Meister, sie sind ja auch Pokalsieger. Das heißt, aus Thüringen heraus ist es möglich, auch bei einer wichtigen Sportart, auch einer populären Sportart, an der Spitze zu sein, ohne jetzt einmal die ganz großen Sponsoren, ohne die ganz großen Strukturen hinter sich zu haben. Das finde ich sehr gut, ist auch bestimmt ein Ansporn für die Erfurter Volleyballerinnen, die auch sehr gut sind. Vielleicht schafft man das auch mal aus Erfurt heraus. Also insofern sage ich mal, ich würde das nicht so einfach abhaken, sagen, naja, da haben ein paar Mädels mal was gewonnen. Nein, das ist schon wirklich was Gutes gewesen und insofern sagen wir eine gute Nachricht.
Hm. Wie schaffen Sie es mit der geistigen, mit der seelischen Hygiene, dass Sie nicht als Junkie, als Nachrichtenjunkie da rumrennen und ständig die Nachrichten checken? Haben Sie so Zeiten, wo Sie das Gerät ausschalten und sagen, jetzt bin ich in der Natur, jetzt nehme ich das Smartphone nicht mit oder maximal zum Fotografieren oder zum Telefonieren? Das geht ja auch. Wie halten Sie es mit der Hygiene der Digitalen?
Naja, man hat ja glücklicherweise auch noch ein paar andere Dinge zu tun als Nachrichten. Aber ich höre schon natürlich viele Nachrichten und muss aufpassen, sage ich mal, dass es tatsächlich nicht zu Terror artet. Aber insgesamt ist es ja heutzutage viel leichter als früher, sage ich mal, die Nachrichten zu verfolgen. Man kann sich auch, wenn man sich ins Bett legt mit einem Pad, sagen wir mal, die ganzen Nachrichten dieser Welt, ob nun die New York Times oder russische Zeitung, Kommersant oder irgendetwas, kann man ja alles kurz einsehen, drüber schauen. Da ich ja natürlich schon viel mich damit beschäftigen habe, muss ich mich nicht mit Dingen befassen, die unproduktiv sind. Das heißt, es ist eine kompliziertere Zeit geworden, insofern, dass das alles verfügbar ist. Man muss sich disziplinieren. Mhm. Aber insgesamt ist es auch zum Teil leichter, weil man einfach alles nachholen kann, alles machen kann, was früher nicht der Fall war. Wenn du die Tagesschau früher verpasst hast, hast du verpasst gehabt, ja. Tagesschau ist für mich immer wichtig gewesen, weil es die meisten Menschen in diesem Land schauen, dann bin ich auf dem gleichen Stand wie sie. Mhm. Dann weiß ich, woran ich anknüpfen kann. Heutzutage kannst du eben Tagesschau auch nur 3 Tage später schauen, wenn eine spezielle Nummer dich interessiert. Also insofern sage ich mal, ich betrachte das Ganze nicht nur als Last und als politisch interessierter Mensch, ist es für mich natürlich leichter geworden.
Ja, die ständige Verfügbarkeit hat Vorteile, aber auch Nachteile. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Die Sonnenstrahlen kommen raus, es könnte ein schöner Tag werden.
Ja, das ist heute sehr schön und die Sonnenstrahlen, die begrüßen wir auch, aber es wäre mal schön, wenn es mal nachts richtig gut regnen würde. Ah, ja. Ich glaube, im Frühjahr ist das wichtig.
Das hoffen wir alle und wir wollen den Frühling genießen. Bis dahin, bis nächste Woche, eine gute Zeit und herzlichen Dank fürs Gespräch.
Tschüss.
Tschüss.